Ich freue mich, liebe Geschwister und Freunde, wieder einmal hier im Siegerland zu sein. Das ist das Land, von dem ich behaupte, dass das Wort Bruder, hier einen besonderen innigen Klang hat. Da kommt das Wort Bundeskanzler nicht mit. Ja, wir haben einige Bücher und Kassetten mitgebracht. Schauen Sie vielleicht, wer Interesse hat, das mal an. Das eine Buch, Unser 20. Jahrhundert im Lichte der Bibel, ist ja inzwischen schon im Siegerland ein bisschen verbreitet worden. Es werden inzwischen auch die Freikirchen darauf aufmerksam und in der Gemeinde, dem Blatt der Baptisten, war eine begeisterte Ankündigung in der letzten Nummer. Also zu diesem Buch dürfen auch Baptisten, Methodisten, kirchliche Leute, landeskirchliche, meinetwegen Katholiken und Neuapostolische greifen. Jedermann herzlich eingeladen. Ein Gang durch 75 Jahre im Blick des prophetischen Wortes, nicht mit meinem Blick, ich habe das wenigste geschrieben, sondern wie man damals 1907, 10, 14, 20 die Weltlage angeschaut hat. Bei den Kassetten finden Sie Vorträge von sicher 20 verschiedenen Brüdern, solchen, die noch leben, solche, die nicht mehr leben. Dass der Herr unseren teuren Bruder Hans Heck ganz plötzlich, ganz schnell am 10. Januar ohne Schmerzen oder Krankenlager zu sich genommen hat, das haben Sie ja sicher auch inzwischen gehört und viele haben ihn gekannt. Heute ist nun eine Zeit, wo die Welt versucht, Vergnügen, Freude zu bekommen. Wir haben Karnevalszeit, Faschingszeit. Und man merkt es auf der Autobahn, dass der Verkehr nach den Abzweigungen Richtung Köln etwas nachgelassen hat. Es war für mich ein Indiz, die wollen alle ins Rheinland, in die Karnevalsmetropolen, Wiesbaden, Köln in die Richtung, ging das meiste vom Verkehr, weniger hier zu uns. Die Welt versucht, Freude zu bekommen und findet sie doch nicht. Und die Versuche, die die Welt unternimmt, zu einer Freude zu kommen, die werden von Jahr zu Jahr, wie soll ich sagen, verkrampfter und unglaubwürdiger. Eine billige, oberflächliche Freude kann dem Menschen auf die Dauer sowieso nicht helfen. Wir haben nun heute Abend ein Thema, bei dem geht es sogar um Gerichte Gottes. Und ich habe gelernt, dass man, wenn man recht in die Bibel hineinschaut, sogar bei diesem Thema noch froh werden kann. Die Welt beschäftigt sich ja auch mit möglichen Katastrophen, aber ohne jeden Trost. Und sie blickt in das schwarze Nichts, sei es, ob die Welt an einem Sterbebett steht, sei es, ob die Welt Bücher liest über möglichen atomaren Holocaust. Da bleibt aber auch nichts an Trost, nicht das Geringste. Und wenn man sich dann im Karneval ein bisschen betäubt, dann habe ich Mitleid mit diesen Menschen. Wie viel besser haben wir es? Wir dürfen sogar bei einem Thema der göttlichen Gerichte noch froh werden, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil alle Gerichte unser großer Gott in den Händen hält. Und nicht ein blindes Schicksal oder der Zufall. Und zweitens, weil unser Gott die Gerichte maßvoll sich auswirken lässt. Unser Bruder Adolf Heller pflegte zu sagen, Gott ist maßlos in seiner Liebe und maßvoll in seinen Gerichten. Wollen wir uns also heute Abend einmal mit Gerichten Gottes beschäftigen, nicht um traurig zu werden, sondern um froh zu werden. Gott steuert die Gerichte mit einer heilsamen Zielsetzung. Die Gerichte sind nicht sinnlos, zwecklos, endlos. Die Gerichte haben Ziel, Zweck und Ende. Das Endziel aller Gerichte finden wir ja zum Beispiel in Philipper 2, 10 und 11, auf dass jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, Jesus Christus ist Herr. Also sind sie am Schluss der Gerichte alle noch da. Also ist das Ende der Menschheit nicht das, was heute manche erwarten. In dem Bestseller von Jonathan Schell, Das Schicksal der Erde, Bestseller in USA, inzwischen auch in Deutschland, da kann man lesen, wie das so ginge bei einem atomaren Holocaust. wenn zehntausende grell leuchtender Blitze über den USA und anderswo niederginge, wenn ein Feuerball mit dem Durchmesser, ja, kommt drauf an, wie viel Ladung TNT man da hineingibt, wie viel Megatonnen, wenn ein Feuerball über New York stünde und so weiter und so weiter. Schrecklich, übrig bliebe ein Staat der Gräser und Insekten, meint Jonathan Schell. Es könne ein paar widerstandsfähige Insektenarten geben, die dann auch diese Erde bevölkern. Wir wissen anderes von den göttlichen Gerichten. Gerichte kommen, aber nicht mit diesem Endergebnis, sondern mit dem Endergebnis, dass jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt: Herr ist Jesus Christus. Gerichte, die die Gemeinde betreffen, ist nun mal heute Abend speziell unser Thema. Und ich möchte ausgehen von einer Bibelstelle von Johannes 5, 24, ein Wort Jesu, wo wir eine klare Aussage dazu finden. Johannes 5, 24, mit einem doppelten Amen, Amen, wahrlich, wahrlich beschworen. Und wir tun gut, wenn wir es noch nicht getan haben, dass wir Johannes 5, Vers 24 alle unserer geistlichen Hausapotheke einverleiben. Muttersohn schrieb ein Buch aus meiner Hausapotheke. Jeder sollte neben der natürlichen Hausapotheke eine geistliche haben. Und dazu gehört als eiserner Bestand Johannes 5, 24, damit wir selber zu einer festen, klaren Heilsgewissheit kommen, damit wir aber auch anderen helfen können, dazu zu gelangen. Es muss nicht im Leben eines Christen sein, wie bei meiner lieben Großmutter, die bis zuletzt immer flehte: bete für mich, ich möchte nicht in die Hölle kommen, bete für mich. Eine gottesfürchtige Frau, die jeden Tag ihre Bibel las, die auch an Jesus glaubte, aber keine Heilsgewissheit hatte, niemand hat es ihr gesagt. Als ich dann endlich so weit war, durch die Unterweisung unserer Brüder es ihr sagen zu können, da war sie schon zu alt und ihr Gedächtnis wie ein Sieb. Nun, der Herr wird ihr gnädig sein, da bin ich überzeugt. Aber es ist doch schade, wenn ein Kind Gottes zeitlebens hier herumläuft, ohne eine feste, klare Gewissheit des Heiles zu haben. Johannes 5, Vers 24, also dieses Wort Jesu, zwei Bedingungen, zwei Verheißungen. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Die doppelte Bedingung scheint sehr einfach zu sein. A, wer mein Wort hört. Das haben wir sicher alle oder hören es heute Abend zum ersten Mal. Freilich ist nicht alles, was in Kirchen von Kanzeln und Kathedern gesagt wird, immer mein Wort, leider. Bei vielen Predigten haben wir den Eindruck, das ist zu drei Viertel Menschenwort oder noch mehr. Wer mein Wort hört, da im Raume Stuttgart, wenn ich mal nicht auf Reisen bin, höre ich mir auch mal so im Dezember, Januar, wenn ich keine Reisen habe, mal diesen Prediger an und mal jenen Prediger an. Und manchmal tun die Leute mir leid. Das klingt jetzt hochmütig, ist aber nicht so gemeint. Man kann von einem jungen Prediger nicht erwarten, dass er einen riesen Erfahrungsschatz hat. Man kann auch nicht erwarten, dass einer eine Rhetorik hat wie Thielicke oder sonst ein Professor. Aber eines kann ich von jedem Bruder, ob er Prediger oder Pfarrer oder sonst etwas ist, erwarten, dass er am Wort bleibt und das Wort bringt. Und das erwarte ich auch. Und wenn das einer nicht bringt, dann ist die Zeit eigentlich schade, die man da irgendwo sitzt. Wer mein Wort hört. Und mit dem Hören ist natürlich nicht nur das Hören mit den Ohren gemeint, sondern was Heinrich Langenberg nannte Herzenshören. Er hat den Begriff Herzenshören geprägt und ein Buch geschrieben, das hörende Herz. Und mit dem Glauben ist natürlich auch nicht nur ein Fürwahrhalten gemeint, sondern Herzensglaube, Herzenshören, Herzensglaube, sich von Herzen diesem Herrn anvertrauen, ihn Heiland und Herrn sein lassen. Das kann man nicht trennen. Und wo diese beiden Bedingungen erfüllt sind, wo das geschieht, was Bruder Karl Geyer nannte, die Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist, Trauung, gegenseitige Hingabe, Einswerdung, neues Leben, Kindschaft. Da ist dann auch diese doppelte Verheißung gegeben, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Und da darf ich auch einmal fragen, bist du dir dessen sicher, dass diese beiden Dinge für dich zutreffen, der du heute Abend hier sitzt? Der hat ewiges Leben. Nicht, ich krieg's mal vielleicht hoffentlich im Jenseits nach dem Sterben. Ich habe ewiges Leben. In mir hat diese Neuzeugung stattgefunden. Göttliches Leben ist in mir eingekehrt. Ich bin von Neuem geboren. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Der Begriff ewiges Leben, so habe ich gefunden, hat verschiedene Bedeutungen im Neuen Testament. In den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas wird der Begriff ewiges Leben oft gebraucht für kommendes Königreich. Achten Sie mal drauf, bei Matthäus, Lukas, ewiges Leben ist gleich kommendes Königreich, Leben in dem kommenden Reich. Johannes aber hat für vieles einen besonderen Stil, besondere Begriffe. Bei ihm ist alles ganz personenbezogen. Und so sagt er ganz hinten in seinem ersten Brief im 5. Kapitel am Schluss, dieser Jesus ist das ewige Leben. Bei Johannes geht ja alles ganz personenhaft zu. Ich bin, diese Ich-Bin-Worte Jesu, ich bin das Leben, ich bin die Tür. Und der Begriff ewiges Leben ist bei Johannes das Leben Gottes, letztlich der Sohn selber, den wir haben dürfen und kommt nicht ins Gericht. Wenn wir also in diesen Fragen in einer Unklarheit sind, dann sollten wir mit diesem unklaren Zustand nicht herumlaufen, sondern zu einer Klarheit kommen, vielleicht durch ein seelsorgerliches Gespräch, vielleicht und vor allem durch das Forschen im Wort. Lies nur mal das Johannesevangelium und unterstreiche solche Stellen und nimm sie an und auf. Eines darf ich sagen, seit ich unsere Brüder kennenlernte, besonders auch Adolf Heller, bin ich doch in den Jahrzehnten des Glaubenslebens, das werden wahrhaftig schon Jahrzehnte, niemals in dem Punkt irre geworden, dass ich gefragt habe, bin ich vielleicht jetzt noch ein Kind Gottes? Und es wäre schön, wenn Sie auch in diesen glückseligen Zustand kommen, dass Sie niemals in dem Punkt irre werden, bin ich jetzt noch ein Kind Gottes. Denn zu deutlich war es mir ständig vor Augen, was ich unseren lieben Bruder Adolf Heller sagen hörte, als ich ihn das erste Mal in der Nähe von Darmstadt hörte, so als 19-jähriger junger Mann, der aus der Gefangenschaft kam. Da sagte Bruder Heller, ein Kind kann in eine Pfütze fallen. Ein Kind kann dreckig nach Hause kommen, dass die Mutter sagt, wie siehst du denn aus? Aber mal schnell raus aus den Kleidern und schnell und das Wasser und die Seife, schnell eine Reinigung. Aber wird die Mutter sagen, jetzt bist du nicht mehr mein Kind, weil du in die Pfütze gefallen bist und dreckig aussiehst? Und wenn sie sagen würde, wird es nicht stimmen, Kind ist Kind. Das sollte ein Gotteskind erst recht wissen, beherzigen und in diesem Punkt nie zu einer Frage kommen. Eine andere Frage ist, ob das Kind eben einer Reinigung bedarf. Und das brauchen wir ja immer wieder. Nun ist das Thema heute Abend Gerichte, die die Gemeinde betreffen oder welche Gerichte Gottes betreffen seine Gemeinde. Nach diesem Wort Johannes 5,24 scheint es ja nun so, als könnte ich sehr rasch Schluss machen. Denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mein Wort hört und glaubt dem Vater, hat ewiges Leben, ist Kind Gottes und kommt nicht ins Gericht. Könnten wir die Stunde beschließen? Ein Kind Gottes kommt nicht ins Gericht. Punkt. Amen. Nein, so schnell wollen wir es doch nicht machen. Wir wollen etwas genauer ins Wort hineinschauen. Da steht nämlich, dass die Gemeinde doch durch Gerichte zu gehen hat. Und da müssen wir nun, um das recht unterscheiden zu können, mit welchen Gerichten hat die Gemeinde zu tun und mit welchen hat sie nicht zu tun. 1. Korinther 11 lesen, 31, 32. 1. Korinther 11, 31, 32. Aber wenn wir uns selbst beurteilten oder richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das stimmt haargenau überein, liebe Geschwister und Freunde, und ist kein Gegensatz zu Johannes 5,24. Paulus sagt, wir sollen nicht mit der Welt verurteilt werden. Wir sollen nicht in das Gericht hineinkommen, das über die Welt ergeht. Von dannen erkommen wir zu richten die Lebendigen und die Toten. In das Gericht, das über die Welt ergeht, sollen wir auf keinen Fall hineinkommen. Darin stimmen Johannes 5,24 und 1. Korinther 11, Vers 32 überein. Paulus aber gibt zu erkennen, weil wir in das Gericht über die Welt nicht hineinkommen, deshalb brauchen wir jetzt schon Gerichte, die uns vor jenem Gericht bewahren. Selbstgericht, Züchtigungsgericht nennt er hier. Ich möchte also heute Abend einmal sprechen, zunächst über drei Gerichte an der Gemeinde und dann drei Gerichte durch die Gemeinde. Vorweg aber möchte ich noch ein Gericht nennen und dann haben wir sieben. Das Gericht aller Gerichte, das war das Gericht am Sohne Gottes auf Golgatha. Das ist das Gericht aller Gerichte. Wir wissen, der Sohn hat am Kreuz auf Golgatha alles getragen und was er dort ertrug, war, wie einmal ein Bruder sagte, schlimmer als der Feuersee. Da habe ich dann überlegt, kann das stimmen? Man soll ja nichts, was ein Bruder sagt, so einfach annehmen oder so einfach ablehnen. Man soll prüfen, ob sich's also verhalte. Hütet euch's, pflegte Adolf Heller zu sagen, etwas von dem, was ich bezeuge, anzunehmen oder abzulehnen, ohne es an der Schrift geprüft zu haben. Schlimmer als der Feuersee, jawohl, das stimmt. Die Nägel, die Dornenkrone, all das war das Schlimmste nicht. Andere sind auch gekreuzigt worden. Viele sind von den Römern gekreuzigt worden. Das, was Golgatha über den Kreuzestod aller anderen je gekreuzigter, je gefolterter, unendlich weit hinaushebt, das sind andere Qualen. Der Herr legte unser aller Sünde auf ihn. Er wurde zur Sünde gemacht, 2. Korinther 5, 21. Er wurde zur Sünde gemacht, der Sünde nicht kannte. Mit Recht schrieb deshalb Karl Geyer in dem Buch »Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit«, was der Sohn am Kreuz erduldete, war schlimmer als der Feuersee, denn jeder im Feuersee büßt nur für eigene Schuld. Da ist keiner, der für die Schuld anderer oder für die Sünde der Welt aufkommen muss, jeder nur für eigene Schuld. Christus aber trug die Sünde des Kosmos. Zwischen ihm und dem Vater stand die Sünde der Welt. Das können wir niemals ermessen. Das ist das Gericht aller Gerichte und das betrifft natürlich auch die Gemeinde. Golgatha. Denn wir lesen zum Beispiel bei dem Apostel Paulus einmal ein Wörtchen. Und das heißt mitgekreuzigt. Und ich habe mir am Anfang des Jahres mal gesagt, es wäre schön, wenn ich 1983 ein bisschen besser lernen würde, was das bedeutet, mitgekreuzigt. Dr. Erich Luban Langensteinbach sagte mal in einer Predigt über Heiligung, wir sollten fragen, vielleicht gerade am 1. Januar oder wenn du Geburtstag hast, Herr, was ist bei mir dran? Aber kannst jederzeit drüber nachdenken. Nicht nur am Geburtstag. Herr, was ist in der Heiligung bei mir dran? Es muss konkret werden. Haben wir mal drüber nachgedacht, welche Lektion könnte da jetzt bei mir ins Haus stehen bei dem Thema Heiligung? Nicht, dass ich nur in allgemeinen frommen Worten mich ergehe. Ja, Heiligung, Herr, heilig, wie du heilig bist. Was ist dran? Auf welchem Gebiet bedarfst du besonders der Heiligung? Und da habe ich mir gedacht am Anfang dieses Jahres, Herr, mitgekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Ich bin mit Christo gekreuzigt. Dass man das praktisch noch besser erfassen, praktisch, nicht bloß theoretisch, was das ist, als ein Mitgekreuzigter zu leben, das wäre fein. Ich denke, das ist bei mir dran. Ich weiß nicht, was bei Ihnen dran ist. Also, Golgatha geht auch die Gemeinde an, denn unser alter Mensch ward mitgekreuzigt. jetzt in den letzten Tagen fragte mich ein Pfarrer aus dem Schwarzwald, der mich eingeladen hat, am kommenden Mittwoch dort zu sprechen. Hoffentlich ist der Schnee dann nicht so hoch, dass ich gut hinkomme. Über was willst du sprechen? Dann habe ich ihm zwei Themen genannt, unter anderem auch das von heute Abend. Sehr gut, sagt er. Das nimm du mal, das brauchen wir, über die Gerichte Gottes. Denn ich habe hier einen Pfarrbruder, einen Kollegen, und er verkündigt Land auf, Land ab. Weil Jesus am Kreuz alles trug, deshalb haben wir mit keinerlei Gericht mehr was zu tun. Das ist gut. Sag mal was bei uns über die Gerichte Gottes, denn wir haben viel zu viel Verkündigung billiger Gnade. Das war mir ein erstaunlicher Hinweis. Ich habe das auch schon mal gehört in unserer Nähe, dass ein Pfarrer in einer Predigt sagte, ich weiß nicht, ob das diese Theologie von Karl Barth herkam oder von wem auch immer. Er zitierte die Stelle von Jesaja 61, Tag der Rache unseres Gottes, und sagte dann dieser Pfarrer, weil ja Jesus am Kreuz alles trug, deshalb gibt es den Tag der Rache unseres Gottes gar nicht mehr. Das hat ja alles der Sohn getragen. Ach so, dachte ich im Stillen, du machst es dir aber sehr einfach. Dann wirst du ja wahrscheinlich auch bei Offenbarung 8, bei Offenbarung 9, 16, 17, 18, 19 sagen, das hat ja alles der Sohn getragen, das kommt alles gar nicht mehr. Nein, so billig kommen wir nun von dem Thema der Gerichte Gottes nicht hinweg. Schließlich hat ja doch Johannes, als er die Apokalypse niedergeschrieben hat, das letzte Bibelbuch, auch schon gewusst, dass der Sohn am Kreuz alles trug. Dieser Johannes sagt ja selber, Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, im Buch der Offenbarung schwere, ernste Gerichte anzukündigen und niederzuschreiben. Also so ist es wohl nicht, dass es überhaupt kein Gericht mehr gibt, weil der Sohn am Kreuz alles trug. Wer nicht glaubt, bleibt unter dem Zorn. Läuft subjektiv als ein Unversöhnter herum, obwohl objektiv auch für ihn die völlige Versöhnung von Gott aus da ist. Also das erste Gericht Golgatha. Und nun drei Gerichte an der Gemeinde und drei Gerichte durch die Gemeinde. Drei Gerichte an der Gemeinde, zwei in der Gegenwart, eins in der Zukunft. Selbstgericht, Züchtigungsgericht, Preisgericht. Und dann sage ich noch etwas über drei Gerichte durch die Gemeinde, wo die Gemeinde mitwirken darf. 1. Korinther 11 haben wir schon gelesen. Wiederhole nochmal, Vers 31, wenn wir uns selbst beurteilten, durch und durch richteten, so würden wir nicht gerichtet. Selbstgericht, verbunden mit Selbstprüfung. Bei dem Thema Selbstgericht wollen wir bitte nicht traurig werden heute Abend. Das ist eine freundliche Möglichkeit unseres Gottes. Und das alles hat ja den Zweck, nach 1. Korinther 11, 32, dass wir ins Weltgericht nicht hineinkommen. Wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, kommt nicht in das Gericht, das über die Welt ergeht. Feuersee, Gehenna, Hölle, wie wir das nennen wollen. Und deshalb hat der Herr andere Gerichte vorgeschaltet. Denn jedes Geschöpf muss durch Gericht irgendwann. Und Selbstgericht ist eine freundliche Möglichkeit, sich freiwillig zu beugen. 1. Korinther 11 ist ja nun das Kapitel vom Mahl des Herrn oder Brotbrechen. Da ist jedes Mal in besonderer Weise Gelegenheit gegeben zur Selbstprüfung und Selbstgericht, den Stab über sich selber zu brechen. Denn wie sagt hier Paulus beim Brechen des Brotes, ein jeder prüfe alle anderen, ob die auch wirklich würdig sind, mit mir das Mahl zu nehmen. Gott sei Dank steht da, ein jeder prüfe sich selbst. Ein jeder prüfe sich selbst. Und bei dieser Prüfung geht es natürlich nicht darum, bin ich tadellos, fleckenlos, vollkommen, völlig umgestaltet, dann dürfte niemand teilnehmen. Sondern es geht natürlich darum, dass wir ausräumen, wo wir meinen, Herr, hier steht etwas zwischen dir und mir, oder hier steht etwas zwischen einem Bruder, einer Schwester, hier habe ich eine böse Wut, einen Ärger. Ich sage zwar, wenn er mir begegnet, ich freue mich, Bruder, Sie wieder mal zu sehen. Und zu Hause sage ich meiner Frau, dass der mir wieder über den Weg laufen musste, der mich dauernd mit seinen Streitfragen bombardiert. dass wir ausräumen, wo etwas im Herzen ist, was das Verhältnis zum Herrn betrübt. Und deshalb ist es ja auch richtig, dass man etwa auf Freizeiten, wenn das Mahl des Herrn gefeiert wird, man nicht plötzlich unversehens sagt, so liebe Geschwister, jetzt in 2 Minuten machen wir noch Abendmahl, sondern dass man das vorher ankündigt, einen Tag vorher oder mindestens einen halben Tag vorher, sodass man Zeit und Gelegenheit hat, sich selbst zu prüfen. Selbstprüfung, Selbstgericht, die Möglichkeit besteht aber nicht nur am Tisch des Herrn, vor dem Tisch des Herrn, sondern sie besteht auch immer dann, wenn wir Umgang haben mit Gottes Wort. Immer dann, wenn wir Gottes Wort hören, lesen, dann findet auch immer Selbstgericht statt. Nach Hebräer 4, Vers 12. Lassen Sie mich diesen Vers einmal lesen. Dieser Vers, Hebräer 4, Vers 12, sagt uns etwas von einer Gott sehr wohlgefälligen Bibelkritik. Von einer Gott wohlgefälligen Bibelkritik, wovon wir gar nicht genug bekommen können. Hebräer 4, Vers 12. Denn der Logos Gottes, das Wort Gottes, ist lebendig und wirksam, wörtlich energiemäßig wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler, griechisch Kritikos, Kritiker der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist diese Gott wohlgefällige, sehr wohlgefällige Bibelkritik, nicht unsere Kritik an der Bibel, sondern die Kritik der Bibel an uns. Dass das Wort Gottes uns aufdeckt und immer wieder wir gesagt bekommen, du bist der Mann, da sieh dich mal im Spiegel, so bist du. Die Kritik der Bibel an uns. Gottes Wort scheidet und schneidet. Professor Michaelis, der in Bern früher dozierte, hat einmal eine Predigt geschrieben über Hebräer 4, Vers 12 und hat gesagt, dieses zweischneidige Schwert ist das Operationsmesser des Arztes. Da wird nicht blind drauf losgeschlagen, sondern da wird ganz sorgsam und fein geschieden und seziert und getrennt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Dieses Scheiden und Schneiden können wir ja vielleicht in Parallele setzen zu 1. Mose 1. Das Werk, das Gott am Herzen des Menschen tut, können wir in Parallele setzen zu dem Werk in 1. Mose 1. Da geht es vom Tohu Wabohu zum Kosmos. Die Erde war wüst und leer, oder wohl besser ward wüst und leer, ein Tohu Wabohu, Folge von Gericht, wüst, leer, ungeordnet, und nun ist der Geist Gottes, der brütet über den Wassern, dass aus diesem Tohu Wabohu etwas werde zur Ehre Gottes, Bild Gottes, ihm gleich. Und wie geschieht das? Erstens durch Erleuchtung und dann durch verschiedene Scheidungsprozesse. Licht, Finsternis, himmlisch, irdisch, fest, flüssig wird geschieden. Dann wird die Schöpfung selber von innen her leuchtend gemacht. Erst wird von außen hinein geleuchtet, dann wird sie selber leuchtend. Und schließlich erscheint der Mensch im Bilde Gottes zuletzt. Und so wirkt Gott auch an unseren Herzen. Erst wird hineingeleuchtet von außen. Und dann kommen schmerzliche Scheidungen, Entscheidungen, Trennungen. Die grundlegende Entscheidung, ich will das Licht oder ich will die Finsternis. Wer mir nachfolgt, sagt Jesus, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Paulus sagt, ihr wart einst Finsternis, nun aber ein Licht in dem Herrn. Und wenn wir uns dann grundsätzlich für den Herrn Jesus entschieden haben und für das Licht und gegen die Finsternis und sitzen hier und nicht im Fastnacht irgendwo, und dann ist aber mit Entscheidungen und Entscheidungen noch nicht fertig. Dann sagt uns Paulus etwas, trachtet nach dem, was droben ist, himmlische Gesinnung, nicht irdische Gesinnung. Ach, was bedeutet das? Vielfaches an Entscheidungen. Du brauchst nur an Schaufenstern vorbeizugehen, du brauchst nur deinen Urlaub planen, du brauchst nur dies und jenes planen. Ständig sind wir vor Entscheidungen gestellt, himmlisch, irdisch. Und dann scheidet und schneidet dieses Seziermessers in der Hand des himmlischen Operateurs immer noch weiter, bis zur Scheidung von Seele und Geist. auch sehr wichtig, wenn Gottes Kinder Seelisches und Geistliches zu unterscheiden vermögen. Manchmal singen sich Gottes Kinder warm, vielleicht wärmer, als wir es hier üblicherweise tun. In manchen Kreisen singt man sich fast in eine Ekstase hinein. Schlimm, wenn man das für Geistesfülle hält. Und schlimm, wenn man dann das Nachlassen dieser mächtigen Ekstase, das ja garantiert nach ein paar Tagen kommt, dass man das dann für den Verlust des Heiligen Geistes hält. Wenn man dagegen weiß, na ja, das ist seelisch. Ich habe jetzt gesungen, jetzt bin ich seelisch high, hoch, oben und nachher bin ich down, tief, drunten. Rein seelische Vorgänge, hat mit meinem inneren Stand gar nichts zu tun. Dann kann es dir schon nicht so viel schaden. Also, das war nur ein Beispiel dafür. Ich könnte auch Depressionen und dergleichen Dinge nennen. Dass wir irgendwelche seelischen Vorgänge nicht gleich in Verbindung bringen mit Besitz oder Verlust des Heiligen Geistes, sondern dass wir drüber stehen können und sagen, das sind Schwankungen der Seele, beim einen mehr, beim anderen weniger, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das hat mit dem Besitz des Heiligen Geistes überhaupt nichts zu tun. Deshalb kann man auch in Tiefen des Gemütes genauso im Geiste sein, genauso dem Herrn gehören, wie wenn man hochjubelnd, freudestrahlend seinen Weg geht. So viel zum Thema Selbstgericht beim Mahl des Herrn, Selbstgericht bei der Beschäftigung mit Gottes Wort. Aber ich möchte bei der Gelegenheit davor warnen, dass man nun Selbstgericht zu einem Dauerzustand macht. So ist es vom Herrn nicht gemeint. Das lehrt der Apostel Paulus nicht. Bei bestimmten Gelegenheiten Selbstgericht, Selbstprüfung und dann auch Selbstreinigung, 2. Korinther 7, Vers 1. Aber nicht Selbstgericht als Dauerzustand. Das würde ja bedeuten, dass ich ständig auf mich selber schaue. Das machen manche Kinder Gottes. Treue Kinder Gottes, ernste Kinder Gottes, gerade sie leiden zum Teil daran, dass sie immer wieder auf sich selber schauen. Herr, bin ich heute weiter als gestern? Herr, ist nun besser? Ach Herr, dass mir das wieder passiert ist, das hätte ja nicht vorkommen dürfen. Ach Herr, ach Herr. Solche Kinder Gottes laufen herum wie in der DDR. Da hat man nämlich nie das Soll erfüllt in der DDR. Wieder ein Vierjahresplan, wieder ein Ernteplan, wieder nicht geschafft. Da rennt man hinter dem letzten Vierjahresplan her und erfüllt niemals sein Soll. Schlimm, wenn Kinder Gottes, die doch auf dem Boden der Gnade stehen und nicht auf dem Boden des Gesetzes, auch so hinter ihrem Soll immer herrennen, dass sie sich vielleicht selber gestellt haben. Ach Herr, schon wieder nicht. Ach Herr, schon wieder dies und jenes. Nein, Selbstgericht ist nicht Dauerzustand, und da dürfen wir uns doch dann wieder am Apostel Paulus freuen, wenn er in einer so unbekümmerten, frischen Art sagen kann, 1. Korinther 4, Vers 3 und 4, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tage, Gerichtstage beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Hier kann Paulus in einer heiligen Unbekümmertheit sagen, was ihr so über mich denkt und urteilt, das interessiert mich gar nicht so arg, und ich bin auch keiner, der ständig an sich selber herummacht. Zwar kann er sagen, ich bin mir selbst nichts bewusst. Das allerdings kann er sagen. Sonst würde er so nicht sprechen, sonst würde er sagen, ich muss erstmal ab in die Reinigung. Aber weil er so sagen kann, sagt er, letztlich fällt ja doch der Herr das entscheidende Urteil über mein Leben, und da bin ich getrost. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird, und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. 1. Korinther 11, 31, 32 nannte nun nicht nur das Selbstgericht, sondern auch das Züchtigungsgericht. Nun gibt es auch Gericht an der Gemeinde in dem Sinne, dass der Vater seine Kinder züchtigt. Denn eines erreichen wir ja doch nie bei allem Selbstgericht, bei aller Selbstprüfung, bei aller Selbstreinigung, dass wir total rein sind, hundertprozentig, fleckenlos. Das erreichen wir auf dieser Erde ja nie. Letztlich wird dieses Ziel der totalen Reinigung ohne Flecken, Runzel und das etwas wann erreicht? Wenn wir beim Herrn sind. Epheser 5, Vers 27, das ist das Ziel. Dass er, Christus, die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinde, sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Das ist das Ziel. Und auf dem Wege zu diesem Ziel wird die Gemeinde immerfort gewaschen, gebadet, gereinigt. Es gibt verschiedene Reinigungsmittel. Die grundlegende Reinigung, das Blut des Lammes. Und dann die fortlaufende Reinigung durchs Wort, der Umgang mit Gottes Wort, das betende Lesen und aufmerksame Hören und Aufnehmen des Wortes Gottes ist immer wieder ein Reinigungsbad, das wir brauchen, wie wir uns in dieser Welt immer wieder irgendwie beflecken, gewollt oder ungewollt, gewollt hoffentlich nicht. Und da brauchen wir immer wieder die Reinigung im Wasserbad des Wortes. Da macht die Gemeinde gleichsam eine Verjüngungskur, sodass der Gemeinde gelingt, was keinem Menschen gelingt. Und wenn er sich Jahrzehnte müht, dass doch nie eine Runzel und Falte in sein edles Angesicht kommen möge. Es geht nicht. Wenn du dann mal 95 bist, dann kommen irgendwann eines Tages doch bestimmt die Runzeln. Aber bei der Gemeinde, da ist es umgekehrt. Die hat heute Flecken, die hat heute Runzeln. Die sieht heute gar nicht so sehr schön aus. Das ist das Urteil der Schrift. Heute hat sie Runzeln, aber dann hat sie keine mehr. Echte Verjüngungskur. Und das kosmetische Mittel ist nichts anderes als Gottes Wort. Waschung im Wasserbad des Wortes. Dann wird der Christus, der auch Schönheit liebt, dann wird er seine Gemeinde strahlend schön, geistig, göttlich gesehen, sich vor Augen führen. Und in dem Zusammenhang wird ja das Bild von Mann und Weib gebraucht. Sich selbst strahlend schön vor Augen führen, ohne Flecken, Runzel und des etwas. Epheser 5. Ja, weil nun unsere Reinigung, Selbstprüfung hier auf Erden doch nicht immer hundertprozentig gerät, wie bei einem Kinde, das die Mutter fragt, hast du dich gewaschen, hast du dich sauber gewaschen? Ja, ja, ja. Und die Mutter schaut hinter den Ohren und am Hals, so viel Dreck noch. Und so muss der Herr auch bei uns doch immer wieder noch, wie soll ich sagen, nachfahren mit der Reinigung, was wir versäumt haben zu tun. Und da kommt in das unser Leben Züchtigung hinein, Züchtigung und Erziehung unseres Gottes. Die Hebräerchristen waren solche, die litten in der Züchtigung. Sie hatten allerlei mögliche Nöte, sie hatten sogar Verfolgung, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Und Hebräer 12 zeigt uns, dass die Hebräerchristen fragten, wie viele Menschen fragen, wie viele Gläubige fragen, ach Herr, warum kommt das in mein Leben hinein? Liebst du mich nicht? Die Züchtigungen Gottes, das kann Verfolgung sein, das kann auch mal ein Leiden, eine Krankheit sein. Wir dürfen aber bitte nicht den falschen Schluss nun umgekehrt ziehen, als wäre jede Krankheit Strafe für etwas, was ich verkehrt gemacht habe. Bitte auf keinen Fall diesen Schluss ziehen. Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen des Leides, wie sie Dr. Paul Müller in seinem Buch Unter Leiden prägt der Meister beschrieben hat. Auch Züchtigungsleiden, auch Strafleiden, das gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch Leiden zur Umgestaltung. Und so fasst er ja sein eigenes Leiden auf, wo er jetzt in Stuttgart schwer dann niederliegt, Dr. Paul Müller. Also nicht jede Krankheit Strafe für etwas, nicht jede Krankheit Züchtigung. Es kann sein, dass der Herr gerade seine Lieblinge zur Umgestaltung in Leid führt. Denn, wie Meister Eckhart gesagt haben soll, Leiden ist das schnellste Ross, das euch zur Vollendung trägt. Umgekehrt im Wohlstand und Wohlleben und Luxus und wenn alles genau nach Wunsch geht im Leben, geht's dann wohl offenbar mit der Umgestaltung am langsamsten. Kurzum, die Hebräerchristen haben gefragt, oh Gott, liebst du uns nicht mehr? Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt ihnen in Hebräer 12, ich kann das jetzt nicht alles lesen, Hebräer 12, 4 bis 11, kann man in dem Zusammenhang einmal lesen. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, das Gegenteil eurer Annahme ist richtig. Das ihr von Gott gezüchtigt werdet, ist nicht ein Beweis, dass er euch nicht lieb hat, sondern ein Beweis für seine Liebe und obendrein ein Beweis für echte Kindschaft. Was ihr erduldet, das ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Heute laufen viele herum. Heute gibt es ja antiautoritäre Erziehungspraktiken. Aber damals konnte der Hebräerbrief schreiben, vor 1900 Jahren, gibt es denn irgendwo hier im römischen Weltreich einen Vater, der den Sohn nicht züchtigt? Und auch unser himmlischer Vater züchtigt. Er züchtigt aus Liebe, wie das im Buch der Sprüche schon steht. Dann gibt es noch ein Gericht über die Gemeinde, das findet in der Zukunft statt. 2. Korinther 5, Vers 10. 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Wir müssen alle. Da scheint es also kein Kneifen zu geben. Da kann sich niemand drücken. Wir müssen alle. Es lohnt sich einmal in den Paulusbriefen darauf zu achten, wo er sagt, wir müssen alle. Da gibt es einige Stellen. Wir müssen alle verwandelt werden. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wer nun die Paulusbriefe gar nicht kennt, der könnte ja vielleicht meinen, wenn er nur 2. Korinther 5, Vers 10 zum ersten Mal hört und hat sonst von Paulus keine Ahnung, dann könnte er zu dem falschen Schluss kommen. Also letzten Endes kommt es bei einem Christen doch auf die Werke an. Also wollen wir Christen sein der praktischen Tat. Ihr könnt so viel reden, wie ihr wollt, von Glauben und Erkenntnis, worauf es letztlich ankommt. Was tue ich in der Praxis? Also Christen der Tat. Und er könnte sich zum Scheine stützen auf dieses Wort. Ein jeder wird empfangen nach dem, was er im Leibe getan, gut oder böse. Aber nun denke ich, die allermeisten, die hier sitzen, kennen ihre Bibel schon länger. Wenn man es noch nicht kennt, wenn man gestern erst gläubig wurde, kann man es natürlich nicht kennen. Ist es auch keine Schande, dann darf man sie noch kennenlernen. Aber die meisten werden schon wissen, was etwa Paulus im Römerbrief oder im Galaterbrief geschrieben hat und wie stark gerade Paulus betont, wir werden gerecht, ohne Werke, nicht aus Werken, nicht aus Werken. Wenn er nun hier doch sagt, wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus und wir empfangen dann, je nachdem, was wir im Leibe getan, wie reimt sich das mit der Rechtfertigung aus Glauben, mit dem selig und errettet werden, allein aus Gnaden, ohne Werke? Nun hier in 2. Korinther 5, Vers 10 geht es nicht um die Frage Seligkeit oder Verdammnis. Um diese Frage geht es hier gar nicht. Hier steht ein Wort für Richterstuhl, das heißt griechisch Bema. Ich ging mal an einem Stuttgarter Zeitungskiosk vorbei und da in Stuttgart viele Griechen leben. Als Gastarbeiter waren auch griechische Zeitungen ausgehängt und da bin ich immer ein bisschen neugierig. Manchmal verstehe ich ein Wort, das meiste verstehe ich nicht. Und die hatte genau das als Überschrift, was hier steht, Bema, Bühne, Bühne. Und das Wort Bema bezeichnete unter anderem auch die Preisrichterbühne bei Wettspielen. Ich bin kein großer Sportler, aber ich weiß doch, und das werden wir alle wissen, auch wer noch nicht beim Fußball mitgemacht hat, wenn da eine Mannschaft verliert, ja, bekommen die den Kopf ab. Nein, nein, die dürfen weiterleben. Aber die kommen doch mindestens ins Gefängnis, ja? Nicht einmal. Die dürfen weiterleben in Freiheit, aber gesenkten Haupt werden und sagen, wehe, wenn du einmal beim Fußball zuschaust, kommst du in die Hölle. Da haben wir biblisch keinen Grund. Paulus schreibt nicht in 1. Korinther 9, 24, ihr Korinther, ihr habt ja da das Stadion, dass ihr da bitte niemals zuschaut am Sonntagnachmittag. Hütet euch vor dem Stadion. Nein, der Paulus hat selber hingeguckt und zieht dann daraus seine geistlichen Schlüsse und sagt, wie die sich anstrengen. Und die laufen nicht im Pelzmantel und die bleiben nicht unterwegs stehen und schauen sich die Gegend an. Wirklich schön hier die Architektur, die in der Stadt da auf dem Berge oder die bunten Schmetterlinge da in der Luft. So ein Sportler würde ja nie gewinnen, nicht wahr? Er zieht daraus seine geistlichen Schlüsse. Lasst uns so einen vollen Einsatz leisten und kämpfen und ringen. Preisgericht. Es geht also nicht um Seligkeit oder Verdammnis. Es geht um das, um noch eine Korintherstelle zu nennen. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Was habe ich auf den gelegten Grund gebaut? Und je nachdem werde ich einmal Lob, Lohn, Preis empfangen oder eben nicht Lob, Lohn und Preis. Nun darf ich noch zum Schluss kurz etwas sagen über Gerichte, wo nicht mehr die Gemeinde gerichtet wird, wo das Gericht über diese Welt ergeht und die Gemeinde wirkt mit beim Gericht über die Welt. Jesus wird wiederkommen für uns als das Haupt, das die Gemeinde zu sich zieht. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Jesus kommt aber auch wieder als Messias seines Bundesvolkes Israel. Und er kommt wieder als Richter der Nationen. Er kommt wieder als Richter der Nationen. Dann wird zum Beispiel Babylon gerichtet, die große Weltendmetropole, Wirtschafts- und Vergnügungs- und Finanzzentrum, Offenbarung 17 und 18. Babylon wird gerichtet wie in einem atomaren Schlag. In einer Stunde ist das Gericht gekommen. Und die Kaufleute und sie alle stehen von ferne, wehe, wehe, wehe der großen Stadt Babylon. Und dann wird in Offenbarung 18, Vers 20 ein Wort gesagt, auf das hat mein geistlicher Lehrer Bruder Karl Geier schon sehr oft hingewiesen. Und er starb 1955, also das liegt sehr lange zurück. Aber manches habe ich immer noch im Gedächtnis. Und er sagte und wies hin auf Offenbarung 18, Vers 20. Beim Gericht über Babylon heißt es, sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen, euer Urteil. Ich kam mal als junger Mann in die Wohnung des Bruders Karl Geier, ein bevollmächtigter Verkündiger. Oh, es gab Brüder, die waren ganz berauscht. Der Vater vom Ministerpräsidenten Johannes Rau, Ewald Rau, der nannte Karl Geier den Fürsten unter den Predigern. Ja, jedenfalls ein Bruder mit besonderer Vollmacht ausgestattet. Und ich war mal in seiner Wohnung, als junger Mann, 19, 20 Jahren, wupp, saß ich da, schob er mir einen Artikel zu, den ein Bruder ihm geschickt hatte zur Veröffentlichung, zum Druck. Der Artikel ist ganz gut, aber da kannst du noch ein bisschen Brücken bauen. Da fehlen noch einige Zwischenbemerkungen. Was meinen Sie, wie ich mich gefühlt habe? Was, darf ich schon Mitarbeiter sein von diesem begabten Bruder? Jetzt bin ich hier und er vertraut mir ein Manuskript an. Was hält er denn nur von mir? Sehen Sie, das ist mir in letzter Zeit wieder in den Sinn gekommen. Wie werden dann wir uns fühlen, wenn wir droben sind bei Gott? Wenn wir droben sind zunächst beim Herrn und haben vor seiner Preisrichterbühne gestanden und werden vor die Preisrichterbühne Gottes gerückt. Und dann denken wir, oh Herr, was habe ich alles da unten falsch gemacht? Und statt dass uns Gott unsere Sünden vorhält und geht nochmal unser ganzes Leben durch, da hast du versagt und da hast du versagt. Ich glaube nicht, dass Gott es machen wird. Er wird etwas anderes tun. Und da werden wir genauso staunen, wie ich als junger Mann bei Karl Geier, dass er mir gleich mich an die Arbeit stellte. Dann wird unser Gott, stellen wir uns das einmal vor, dann wird Gott zu uns sagen, sag mal, da unten Babylon, ist ja furchtbar. Was meinst du, was wir mit Babylon machen sollen? Ist kaum glaubhaft, ja? Ich versuche jetzt nur Offenbarung 18, Vers 20 ein bisschen zu veranschaulichen. Wir kommen doch nicht in den Himmel, damit da noch einmal alles aufgerollt wird, Jahrmillionen lang, und wir als elende Tröpfe da irgendwo sitzen oder hängen, sondern um Mitarbeiter Gottes zu sein. Gott hat Arbeit für uns, und das Erste, was du droben erlebst, Bruder oder mein Kind, was meinst du, was machen wir mit Babylon? Was meinst du, was für ein Gericht sollten wir über diese Menschheit ergehen lassen? Wie sollen wir es machen mit jenen Engeln? Da werden wir um unser Urteil gebeten. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Paulus bestätigt das ja in 1. Korinther 6, 2 und 3. 1. Korinther 6, Vers 2. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten sollen? Und 6, Vers 3, wisset ihr nicht, dass wir Engel richten sollen? Die Gemeinde ist also berufen, mit Jesus Christus Gericht auszuüben an den Lebenden und dann an den Toten. Christus kommt ja wieder auf die Erde als König und Richter der Völker. Siehe letztes Kapitel von Joel, siehe Matthäus 25, 31 bis 46. Und dann werden die Völker voneinander gerichtet. Der Herr sitzt im Tale Josaphat. Er kommt aber nicht allein, seine Heiligen kommen mit ihm. Und das sagt ja auch die Offenbarung 17, Vers 14. Die Seinen kommen mit ihm. Mit den Seinen wird der Herr Jesus a. die Lebenden richten und dann b. die Toten und dann c. sogar die Engel. Das Gericht über die Toten haben wir in Offenbarung 20, 11 bis 15. Ein vielen sicher bekannter Text. Und ich sah die Großen, die Toten, die Großen und die Kleinen stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Viele, die sich Christen nennen, die lesen das, Offenbarung 20, 11 bis 15. Oh weh, oh weh, oh weh, hoffentlich bin ich dann bei denen, die im Buche des Lebens geschrieben gefunden werden. Aber da geht es doch gar nicht mehr um die Gemeinde. Auch in Matthäus 25 geht es nicht um die Gemeinde. Da ist die Gemeinde längst vorher beim Herrn. Auch in Offenbarung 20, 11 bis 15 geht es nicht um die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht dabei, es sei denn, um mitzurichten. Mitarbeiter Gottes sollen wir sein. So nennt sich Paulus einmal. Und die anderen Mitarbeiter. Der ganze Leib des Christus. Gott will arbeiten durch seinen Leib. Und beim Gericht Gottes ist viel zu tun, wenn wir an die Milliarden von Menschen denken und wenn wir denken, dass geschrieben steht, die Menschen werden Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Na, das gibt viel Arbeit. Da ist es nur eine Kleinigkeit, wenn ich ab und zu Tonbänder abhöre, gegen das, was dann alles an Tonbändern abzuhören sein wird. Für diejenigen, von denjenigen, nur von denjenigen, die sich nicht haben versöhnen lassen hier unten durch des Lammes Blut. Also Gericht über die Lebenden, Gericht über die Toten. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter in 1. Korinther 6, Vers 3. Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Karl Geier pflegte zu fragen, wie viele Predigten hat ja dein Pfarrer oder Prediger schon gehalten über das Thema? Wisset ihr nicht, dass wir die Welt richten sollen? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Nein, nein, über Mitmenschlichkeit und so weiter, Frieden schaffen ohne Waffen, über das wird gepredigt, aber nicht darüber, was für gewaltige kosmische Aufgaben die Gemeinde einmal hat. Man kann auch mal von menschlichen Dingen reden. Man muss auch mal über menschliche, meinetwegen gesellschaftliche Fragen sprechen. Aber Nummer eins muss doch sein, über Gott, über das Evangelium von Jesus Christus zu reden. In dem Buch, das da vorne liegt, unser 20. Jahrhundert im Lichte der Bibel, da habe ich auch einmal eine Stimme aufgenommen, eine Äußerung von dem Pfarrer Wilhelm Busch. Pfarrer Wilhelm Busch konnte ja auch sehr prägnant und sehr deutlich reden. Und er hat einmal gesagt, das war so vor etwa 15 Jahren, Angst ist mir's um die Kirche. Die Kirche rennt atemlos hinter den Menschen her und sagt uns, bitte, bitte, sagt uns, über was wir reden sollen. Was wollt ihr, über was wir reden? Über Frieden, über Antibabypille, über Atom, über was? Wir reden über alles und jedes, nur nicht über das, was uns aufgetragen ist, darüber zu reden. Ja, so ist es leider weithin. Und so redet man auch keineswegs über 1. Korinther 6, Vers 2 und 3, obwohl Paulus in einer rhetorischen Frage fragt, wisset ihr nicht? Nein, das wissen wir nicht. Woher sollen es wir denn wissen? Und woher sollen es die Theologen wissen? Von der Universität her bestimmt nicht. Wir aber sollen es wissen. Paulus will es, der Heilige Geist will es. Aber, liebe Geschwister und Freunde, das steht nicht auf dem Programm für die Gegenwart. Das gilt für die Zukunft. Es war das Missverständnis der Kirche des Mittelalters, dass sie meinte, wir,
Die Päpste sind berufen, mit den Königen und Kaisern und über die Könige und Kaiser in dieser Welt zu richten. Nach zwei Weltkriegen hat es auch die katholische Kirche gemerkt, wir haben heute nicht das tausendjährige Reich. Die Zeit unseres Herrschens und Richtens ist noch nicht da. Aber dass die Päpste in allem mitreden wollen und sich ständig in Politik mischen, ist noch ein Rest jenes Denkens, das tausendjährige Reich sei in der Gegenwart schon da. Und wir hätten in der Gegenwart die Welt zu richten oder doch mindestens zu beurteilen und zu allem unsere Meinung zu sagen. Ich habe nichts gegen den Papst. Da wäre mir lieber als Antichrist als Khomeini. Aber wir wissen, dass dieses Denken biblisch trotzdem falsch ist zum Teil und im Mittelalter ganz krass falsch war. Das ist nicht für die Gegenwart. Für die Gegenwart steht auf der Tagesordnung Selbstgericht, vielleicht auch Züchtigungsgericht. In der Zukunft aber will der Herr uns als seine Mitrichter gebrauchen. Erst dann, wenn die Gemeinde ohne Flecken ist, ohne Runzel und des etwas. Erst dann, wenn wir umgestaltet sind in die Gesinnung des Herrn Jesu. Deshalb geht es heute für uns darum, Umgestaltung in sein Bild, uns selber richten. Aber nicht ständig, Tag ein, Tag aus. Normalerweise ist unser Blick auf den Herrn Jesus gerichtet. Dann werden wir froh, auch wenn wir uns immer wieder selber richten und feststellen, hier sind Mängel, da sind Mängel. Normalerweise blicken wir auf ihn, der uns zum Ziele bringt, der seine ganze, heute noch so zerstrittene Gemeinde zum Ziele bringt, bis dass sie nach Epheser 5, 27 fleckenlos, tadellos vor ihm steht. Und dann werden wir nicht nur ewig schöne Lieder singen, sondern dann beginnt ein Einsatz mit Erben, Mitherrscher, Mitrichter. Und dazu möge der Herr uns tüchtig machen, schon jetzt durch eine Hingabe an ihn. Amen.